ARD.
Ich wiege 117 Kilo. Und ich frage mich, lohnt es sich, abzunehmen? Optisch habe ich kein Problem mit mir selbst. Ich fühle mich wohl mit mir. Aber ich habe heftige körperliche Einschränkungen. Ich kann durch mein Übergewicht nicht mehr Fahrrad fahren. Nicht mal lange stehen. Und das mit 26. Ich will radikal abnehmen. Doch ich weiß, ohne medizinische Hilfe schaffe ich das nicht.
Herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir jeden zweiten Freitag mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Recherchen, Hintergründe zum Thema und persönliche Eindrücke. Hier in der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie uns gerade hören. Ich bin Cecilia Kloppmann. Das Gewicht, das ist ja ein Thema, gerade bei Frauen, wo man nicht so gern drüber redet. Meine Kollegin Laura Krodel, die will aber über dieses Thema sprechen und hat das auch getan in ihrem Exactly-Film. Den kann man ab 6. Mai auf YouTube im Channel MDR Investigativ sehen. Und wir wollen auch heute schon hier im Podcast über dieses Thema sprechen. Ich freue mich, dass du da bist, Laura. Hallo.
Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Wir fangen gleich mal mit dem Thema Gewicht an. Aktuelles Gewicht im Moment?
Gerade bin ich bei 73 Kilo.
Wow. Denn ich habe noch mal geguckt, genau ein Jahr ist es im Prinzip her, dass du angefangen hast mit der Abnehmen-Challenge. Da bist du gestartet?
Beim ersten Dreh bin ich gestartet bei 117 Kilo.
Das macht welchen BMI?
Das war ein BMI von knapp über 40.
Du bist, vielleicht kann man das auch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal erklären, nicht so unbedingt der unauffällige Typ. Also jetzt nicht und auch vor einem Jahr nicht. Die Laura hat Tattoos und ist immer sehr auffällig geschminkt, hat irgendwie ein tolles Make-up um die Augen, hat eine ganz besondere Frisur. Du warst ja eigentlich noch nie so der Typ, der sich versteckt hat. Oder was heißt noch nie, seit ich dich kenne? Wir kennen uns jetzt vielleicht 2-3 Jahre ungefähr,
ja,
seit du in der Redaktion bist.
Ja.
Also du bist ja trotzdem immer sehr offensiv aufgetreten.
Ja, ich bin von Haus aus sehr selbstbewusst. Ich habe mich nie wegen meines Körpers geschämt oder für mein Übergewicht verurteilt. Der tatsächlich ausschlaggebende Punkt war die Gesundheit. In dem Film gibt es ja auch ein Before-Shooting, also eine Fotosession, wo wir vorher Fotos aufgenommen haben, vor meiner Gewichtsabnahme. Da haben mir die Fotos auch sehr gut gefallen. Und die hätte ich auch, wenn es diese gesundheitlichen Probleme nicht gegeben hätte, nicht ohne weiteres zum Anlass genommen, mich dann in irgendeiner Weise zu schämen oder so. Das liegt mir von Haus aus sehr fern.
Du sagst, 117 Kilo hast du gewogen, hast du gestartet, als das Filmprojekt losging, Laura. War denn schon immer dein Gewicht zu hoch oder gab es eine sprunghafte Gewichtszunahme bei dir? Gab es da Gründe?
Ich war die ersten 20 Jahre meines Lebens ganz normalgewichtig. Ich wurde dann allerdings im Jahr 2016 krank, musste Medikamente nehmen, die als eine gravierende Nebenwirkung rasche Gewichtszunahme hatte. Das war so der erste Sprung. Dann hatte ich eine Beziehung in der Zeit, als ich dann wieder getrennt war, habe ich auch mich mit Essen getröstet tatsächlich. Dann ist das Essen wie eine Art Beziehungspartner für mich geworden. Und ich habe so eine Liebesbeziehung zum Essen entwickelt. Und so nahm ich dann ziemlich rasant im Jahr 2016 bis 19 immer mehr zu und seitdem war ich dann auf jeden Fall immer über 100 Kilo.
Ja, und du hast dich zum Abnehmen entschieden. Darum geht ja auch der Film und auch unser Gespräch jetzt. Ich durfte deinen Film schon sehen. Die Leute, die uns immer schon freitags hören, wenn der Podcast rauskommt, die müssen sich noch ein bisschen gedulden. Also ab 6. Mai, dann kann man den sehen. Ich lege allen den Film sehr ans Herz. Bevor wir jetzt einsteigen, warum du den Film gemacht hast, welche Erfahrungen du gemacht hast. Es geht ja viel auch in deinem Film um das Thema Body Positivity, was für dich auch zum Problem geworden ist. Für all diejenigen, die uns jetzt zuhören und vielleicht noch nie was davon gehört haben, bevor wir über all diese Sachen reden, sollten wir vielleicht erstmal diesen Begriff klären, Laura. Was ist das eigentlich? Was heißt das eigentlich?
Body Positivity, also übersetzt Körperpositivität, das ist eine Bewegung, die ihre Wurzeln in der Fat-Positivity-Bewegung oder Fat-Acceptance-Bewegung in den USA der 1970er Jahre hat. Das Motto, liebe dich selbst, du bist gut, so wie du bist, egal mit welchem Gewicht. Und es geht darum, den Körper anzunehmen und vor allen Dingen die Fat-Acceptance-Bewegung, aus der das Ganze stammt, ist eine Antidiskriminierungsbewegung.
Also eigentlich was Gutes.
Genau, es geht darum, dass man den Körper so, wie er ist, annimmt, eine Kultur des Fatshamings, also Diskriminierung aufgrund des Übergewichts, ablehnt und bekämpft und auch Diäten, also intentionale Gewichtsabnahme und alles, was dazu gehört. Dieser gesamte Apparat von Marketing für Diätprodukte und diese Kultur der Scham gegenüber dem eigenen Körper, das soll bekämpft werden. Und das Motto ist natürlich ein sehr lebensbejahendes, positives: Liebe dich selbst, so wie du bist, und du bist gut, so wie du bist.
Ja, für dich ist es ja so ein bisschen zur Falle geworden, da sprechen wir gleich noch drüber. Also eigentlich hast du gesagt, du warst in Ordnung, okay mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Gewicht. Warum hast du dann trotzdem beschlossen, abzunehmen?
Ich habe mit 26 Jahren tatsächlich angefangen, gesundheitliche Schwierigkeiten aufgrund meines Übergewichts zu bekommen. Da ging es um Füße, ich konnte nicht mehr ohne meine Pantoffeln auftreten, ich konnte nicht mal mehr in Socken in der Wohnung rumlaufen, weil mir die Füße so wehgetan haben, besonders nach langem Sitzen, langem Stehen. Fahrradfahren habe ich mich auch ganz lange nicht mehr getraut, es wäre vielleicht noch gegangen, wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich es gekonnt hätte, weil ich mich gar nicht in diesen brenzlichen Verkehrssituationen mit meinem dicken Körper, der so schwerfällig ist, gar nicht mehr sicher gefühlt hätte. Also deshalb bin ich auch über 2 Jahre nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich hatte sehr große körperliche Einschränkungen dadurch. Man fragt sich, man geht zum MDR, an den S-Bahnhof, fragt sich, warum ist da kein Aufzug? Warum ist da kein Fahrstuhl? Und das mit 26. Also ich wurde durch dieses Gewicht immer unbeweglicher, schwerfälliger und inaktiver.
Und als dir dann klar war, Laura, so geht es jetzt nicht weiter, ich muss jetzt abnehmen, da hast du dir ja auch Hilfe geholt. Wie muss man sich das vorstellen? Wird sowas von der Krankenkasse bezahlt? Es gab ja auch einen medizinischen Eingriff, da sprechen wir später auch noch drüber. Welche Hilfe gibt's da?
Ich habe bei dem Adipositas-Zentrum am Klinikum St. Georg in Leipzig mal nachgeschaut auf deren Homepage. Wie kann ich an den Kontakt kommen? Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten abzunehmen? Ich habe mich auch schon im Vorfeld über möglicherweise operative Maßnahmen schlau gemacht. Aber da gibt es eben ein multimodales Adipositas-Programm mit Verhaltenstherapie, Ernährungstherapie und Bewegungstherapie, für das man ab einem BMI ab 35 in Frage kommt und das unter gewissen Voraussetzungen von der Krankenkasse übernommen werden kann. Da hatte ich einen Infolink zu einer digitalen Infoveranstaltung bekommen und mich daraufhin, nachdem ich diese Infoveranstaltung online gesehen hatte, entschieden. Normalerweise muss man mit Wartezeiten rechnen vor dem Programm, aber ich bin da zum Glück schnell untergeschlüpft.
Was heißt schnell?
Also im Februar, März 2023 ist mir das Ansinnen gekommen und bereits im April, 18. April 2023 hatte ich schon einen ersten Aufnahme-Kennenlern-Termin.
Das ist wirklich schnell.
Das war wirklich schnell und da hatte ich tatsächlich auch Glück, weil normalerweise kann sich das auch ein bisschen strecken, bis man da... Es kommt darauf an, an welchem Wochentag hast du Zeit, wann kann dein Arbeitgeber dich entbehren und dieser Wochentag ist da in der Abnehmgruppe noch ein Platz frei und so weiter.
Und ab wann war dir klar, da mache ich jetzt einen Film draus oder möchte ich gerne auch, dass jemand mit der Kamera zuschaut?
Ja, diese Idee kam tatsächlich gar nicht selbst von mir, sondern die ist in der Redaktion aufgekommen. Ich habe ja erwähnt, dass ich jetzt jeden Dienstag das erste halbe Jahr nicht da bin und dann hieß es, wieso, was hast du denn? Naja, Adipositas offensichtlich. Und naja, dann hat meine Kollegin Annette Glatz zu mir gesagt, oh, das wäre aber ein tolles Exactly. Also die Reportage war die Idee von meiner Kollegin Annette Glatz. Und dann sind wir damit zur Redakteurin gegangen, Anja Riediger, die mir dann auch gleich eine Mentorin an die Seite gestellt hat und einen Kameramann, Niklas Fiegert, meine Mentorin Julia Kruschwitz. Und Niklas und Julia haben mich bei meinem Abnehmen Journey begleitet und waren da sogar länger dabei als ich, weil ich ja sogar mal bewusstlos war im Sinne von im Dämmerschlaf, weil ich hatte ja dann auch eine Art Operation bzw. Eingriff, muss man ja sagen.
Da sieht man ja auch im Film, sieht man die Bilder kurz vor der Operation und auch danach. Da dachte ich, oh, das ist ganz schön intim, ob ich das jetzt so wollte, nach so einem Eingriff, ich wach da so gerade auf und dann ist schon eine Kamera auf mich gerichtet. Hast du es manchmal zwischendurch auch bereut, dass du dachtest, oh, ich will jetzt eigentlich nicht, dass jetzt gerade hier jemand sitzt und die ganze Zeit eine Kamera auf mich hält?
Ich habe das nicht bereut, nee. Weil ich finde, das gehört genauso zur Geschichte dazu, auch diese 117 Kilo, auch wie ich da aussehe, sehr stämmig, sehr bodenständig trotzdem aufgetreten, aber ich habe es von vorne bis hinten nicht bereut und finde auch, dass ich mit Julia Kruschwitz, die ja auch erfahrene Journalistin ist, ich meine, man muss sich vorstellen, Krankenhaus ist ja auch ein sehr sensibler Raum, um dort zu drehen. Das war mir selbst in der Rolle als Patientin und gleichzeitig auch Macherin des Films dann eine große Hilfe, dass sie dabei war und selbst Erfahrungen mitgebracht hat mit solchen Drehs in sehr sensiblen Kontexten. Und im Grunde war es natürlich ungewohnt. Ich war noch nie im Krankenhaus und es war eine Kamera dabei. Aber ja, hat dann alles gut geklappt und auch mein Kameramann Niklas ist sehr einfühlsam und da habe ich mich trotzdem wohlgefühlt, obwohl das natürlich eine ungewöhnliche Situation ist.
Ja.
Direkt nach dem Aufwachen.
Ja. Erklär noch mal, was genau ist da passiert im Krankenhaus bei dieser Operation oder bei diesem Eingriff?
Mir wurde ein Magenballon eingesetzt. Das heißt, es ist eine Art Silikonballon, der mit einer Kochsalzlösung aufgefüllt wird und dann zugeklebt wird und dann den Magen auffüllt, wie so ein Platzhalter. Also man muss sich das vorstellen wie, naja, ganz genauso wie es ist, ein Ballon mit Kochsalzlösung gefüllt, der einen Teil des Magenvolumens verdrängt, damit man das Hungergefühl nicht so stark empfindet. Und der wird endoskopisch eingesetzt über die Speiseröhre, wie bei einer Magenspiegelung und wird dann innen aufgefüllt und verbleibt dann ein halbes Jahr im Magen und soll dabei helfen, diese Flüssigdiät, die dann auf einen zukommt, gut zu bewältigen, ohne dass man unfassbar Hunger bekommt.
Hat man da so ein Fremdkörpergefühl auch im Magen? Merkt man das?
Absolut. Also die ersten 15 Stunden waren echt hart für mich. Man muss sich das ja vorstellen, der Körper bekommt diesen Ballon und nimmt ihn als Fremdkörper wahr und versucht dann alles, um ihn wieder loszuwerden, über alle Kanäle. Er versucht es mit krasser Säurebildung, er versucht es mit rauswürgen, mit zersetzen. Das ist alles kein abgefahrener Spaß. Aber nach 15 Stunden hat mein Körper mit allen Mitteln erstmal gekämpft und dann gemerkt, okay, der soll da jetzt offenbar drin bleiben. Dann lassen wir diese schrecklichen Methoden sein und dann musste ich auch nicht mehr mich übergeben. Dann war nach 15 Stunden etwa alles wieder okay.
Aber dann ging es ja weiter mit der Tortur. Die war ja quasi damit überhaupt nicht überstanden, weil wenn ich mir vorstelle, mir würde jemand sagen, ich müsste jetzt 12 Wochen lang Nahrung nur in flüssiger Form zu mir nehmen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, die Arme, wie schrecklich ist das denn? Aber es gab immerhin verschiedene Geschmackssorten, habe ich gelernt.
Ja, also wir durften uns in diese Shakes tatsächlich nichts, kein Öl, kein Salz, gar nichts reinmischen, außer Kräuter und Gewürze, das war erlaubt. Aber ansonsten hieß es wirklich 4-mal am Tag, alle 4 Stunden einmal einen Shake und ansonsten nur Tee, ungesüßten Kaffee oder Wasser. Das war die Vorgabe. Natürlich fiel mir schwer, das gleich zu akzeptieren, denn ich bin von Haus aus auch jemand, der gerne macht, was er will, der sich nicht reinreden lässt und dann soll ich mich auf einmal an so strikte Regeln halten. Also ich habe mir gleich gesagt, das kann ich nicht so machen, wie die das verlangen von der Klinik. Das, ja.
Essen kann natürlich auch was Tröstendes sein, es ist auch was Sinnliches, auch alleine kauen kann ja auch irgendwie Stress abbauen. Du warst ja auch in einer Ausnahmesituation und dann Flüssignahrung, strenge Regeln, da kam auch schnell Frust auf, oder?
Also ich habe mich auf die Phase 12 Wochen Flüssigdiät mit einer Wirtshaustour vorbereitet.
Was heißt das? Was hast du gemacht?
Ja, ich war dann bei meinen Lieblingslokalen, vietnamesisch oder auch deutsche Lieblingslokale rund um Leipzig und in Leipzig und habe mir gedacht, jetzt haue ich noch mal so richtig rein. Das war ein bisschen meine Art der mentalen Vorbereitung auf diese krasse, sehr strenge Phase 12 Wochen Flüssigdiät.
Da warst du ganz schön sauer. Da gibt es auch eine schöne Aufnahme, die kann man im Film sehen, eine Insta-Story. Und da hören wir jetzt auch gleich rein.
Also ich will ja auch abnehmen und ich freue mich ja auch, dass ich schon fast 10 Kilo abgenommen habe und so. Aber zu welchem Preis? Ich werde das anders machen als vorgesehen. Ich kann mich nicht so strikt daran halten. Ich kann mich dann, wie gesagt, nicht konzentrieren. Außerdem fühle ich mich ziemlich unautark und entmündigt und auch ein bisschen gedemütigt dadurch.
Da merkt man so richtig den Frust. Waren da vielleicht 2 oder 3 Wochen erst vergangen. Und man sieht dich dann auch im Film. Du bist dann zu deinem behandelnden Arzt gegangen in das St. Georg Krankenhaus in Leipzig. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, wie der mit dir umgegangen ist.
Na, wir können erst mal sagen, was sie geschafft haben. Und sie haben geschafft 12 Kilo. Das ist doch großartig, innerhalb von 6 Wochen. Fast schon Zu schnell.
Zu schnell, wirklich?
Boah, es ist schon viel.
Aber ja, ich habe mich ja nicht mal vollständig an die Diät gehalten.
Ja, bisher läuft es aber doch ganz gut.
Ich begebe mich jetzt so in eine Betreuung rein und das hat mir irgendwie so das Gefühl von meiner eigenen Autonomie weggenommen.
Das Gefühl haben Sie ja letzten Endes zu Recht. Man hat Ihnen ja ein Stück weggenommen in der Ernährung, die Ernährung umgestellt auf eine Flüssignahrung. Also das kann man schon so sehen. Die Frage ist, ob Sie Ihre Autonomie, Ihre Persönlichkeit daran eben festmachen, dass Sie dieses Wegnehmen als eine Bedrohung empfinden. Die Autonomie ist da, wo ich sage, jetzt gehe ich mal einen anderen Weg mit meiner Ernährung, auch wenn mir der von außen vorgegeben wird und ich dabei begleitet werde.
Und Laura, als du da gesessen hast bei Professor Weimann und der das gesagt hat, ah ja, sie haben ja auch so viel geschafft schon, dann höre ich dich, wie du sagst, ja, dabei habe ich mich gar nicht so streng an alles gehalten und so. Hast du dir in dem Moment gedacht, okay, ich mache jetzt doch weiter oder warst du dir da noch nicht sicher?
Ich war da in der Schwebe. Auf der einen Seite war Essen Teil meiner Identität. Ich wollte mir das nicht wegnehmen lassen. Und das hat Herr Weimann tatsächlich gleich mitgeschnitten, dass ich da eben so einen bestimmten Bezug zum Essen habe.
Dieses, das ist meine Identität, das hat er dir ja quasi in dem Moment so ein bisschen weggenommen.
Ja, und ich fand es wirklich sehr gut, dass er mir meine Gefühle zugestanden hat und die eben nicht runtergespielt hat, sondern ja, das ist klar. Man nimmt einem was weg, aber wie man damit umgeht, ist die Frage.
Wann ist denn eigentlich dieser Magenballon wieder rausgekommen und war das dann so ein Gefühl, was musstest du dann nochmal mehr aufpassen, dass du jetzt nicht wieder mehr isst, weil ja jetzt sozusagen der Ballon weg ist? Oder wie funktioniert das, Laura?
Ja, der Ballon ist etwas später als 6 Monate wieder rausgekommen. Im Dezember wurde der mir dann wieder entfernt. Also das wurde mir auch im Vorfeld gesagt. Entweder manche merken es krass, manche merken es gar nicht. Ich gehöre zu denen, die es gar nicht gemerkt haben. Also das war wirklich kein Problem. Vor diesem fehlenden Ballon hatte ich dann aber auch Angst davor, dass ich dann wieder so ein Loch im Magen habe, buchstäblich. Die Angst wurde mir dann aber genommen, als ich den los war. Ja, hat sich gar nicht wirklich was verändert, auch nicht an meinem Appetit. Aber im Grunde vom Anfang an war es schon eine Hilfe, weil die Umstellung da eben noch so krass war.
Wie haben eigentlich deine Freunde, deine Familie reagiert auf dein Abnehmprojekt?
Meine Freunde haben mich sehr dabei unterstützt und meine Familie war heilfroh, denn die hatten bereits im Jahr 2019 immer an mich rangeredet, ach Mensch, du nimmst so zu und was ist das mit dir, haben aber auch mein Essverhalten sehr kritisch hinterfragt und ich habe dann aber so gesperrt und blockiert und gesagt, nee, das ist meine Sache, ich esse, was ich will, meinen Körper, meine Entscheidung und war auf dem Ohr total taub. Und die waren heilfroh, dass ich selbst eingesehen habe, dass ich jetzt mal die Reißleine ziehen muss.
Aber schön von deiner Familie, dass sie das Thema auch wirklich angesprochen haben. Ich glaube, das ist ganz oft so, dass das zwar wahrgenommen wird und dann auch hinterm Rücken gesprochen wird, aber zumindest ist mal zu thematisieren. Oder hast du das damals wahrscheinlich nicht so gut gefunden, ne?
Also, da meine Eltern sich auch manchmal im Ton vergriffen haben und dann den ein oder anderen fiesen Seitenkommentar auch fallen lassen haben, war ich dann in meiner Haltung, die Welt ist fatshamend und fettfeindlich. In dieser Haltung war ich dann bestärkt und habe dann aus Trotz und Protest dann einfach genauso weitergemacht, wie ich wollte. Und mein immer problematischer werdendes Essverhalten einfach so weitergeführt. Denn wenn ich gut bin, wie ich bin, warum soll ich dann was an mir ändern?
Du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, wollen wir auch jetzt endlich mal drüber sprechen, über das Thema Body Positivity Bewegung, du bist immer gut, wie du bist. Das ist ja eigentlich auch was Positives, finde ich auch richtig, dass man nicht irgendwelchen Idealen hinterher rennt. Eigentlich ist es ja mal eher so, dass dann Essstörungen in die andere Richtung gehen, weil junge Frauen unrealistischen Körpervorbildern hinterher rennen. Aber diese Bewegung, du hast ja auch schon erklärt, worum es da geht. Hast du dich da richtig zugehörig gefühlt? Hattest du Vorbilder? Hast du in den sozialen Medien Sachen verstärkt verfolgt?
Ja, ich hatte da, davon berichte ich auch in dem Film, ich hatte wirklich ein paar Influencerinnen, denen ich gefolgt bin, deren Leben ich über Instagram partizipiert habe, die auch Reels von sich gemacht haben und Stories, wie sie mit ihrem Körper im Bikini sind und sich wohlfühlen und damit tanzen und sagen, you don't need to diet, alles ist okay. Und dadurch habe ich mich sehr bestärkt gefühlt und da habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt in dieser Bewegung und habe auch selbst aktivistische Inhalte aus der Bewegung geteilt, gegen die Diätkultur, gegen den Schlankheitswahn, gegen die Diskriminierung. Da war ich sehr involviert, zumindest online. Im echten Leben hatte ich nicht wirklich eine Community, aber online.
Und für den Film hast du ja eine Bloggerin getroffen, also so eine Aktivistin für Body Positivity. Die nennt sich Marshmallow-Mädchen. Die hast du in Berlin getroffen. Und bevor wir uns über das Gespräch unterhalten, hören wir da erstmal rein.
Dass Adipositas eine Krankheit ist, das ist extrem umstritten.
Warum ist das umstritten?
Weil, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen, adipöse Menschen kein einheitliches Krankheitsbild aufweisen. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie dick sind.
Aber ja, das ist ja im Prinzip die Erkrankung, also ein krankhafter
Fettleibigkeit. Ja, aber dick zu sein, also wenn ich dick bin und gesund, dann bin ich ja nicht krank.
Was denkst du denn darüber, über meinen Entschluss jetzt abzunehmen?
Ich kann ihn verstehen, weil wir in einer Welt leben, zu der dicke Menschen nicht gehören. Also ist es schwieriger, Kleidung zu finden, man muss Angst haben, passe ich irgendwo in Sitz, bricht der Stuhl unter mir zusammen und natürlich die Ablehnung durch andere Menschen. Nur das Problem ist, es funktioniert nicht. Alles, was wir kennen, arbeitet über ein Kaloriendefizit. Iss weniger, beweg dich mehr. Und was dann passiert ist, du machst ein Kaloriendefizit und natürlich nimmst du ab. Diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Mhm. Man hält sich an dieses Programm und nimmt ab. Und irgendwann nimmt man nicht mehr ab. Man kommt auf ein Plateau oder es wird schwierig, die Regeln einzuhalten. Mhm. Wir kennen einfach keine Methode, mit der wir abnehmen könnten, langfristig.
Da hat mir aber mein Arzt was anderes gesagt.
Ich weiß, dass dein Arzt dir was anderes gesagt hat.
Im Prinzip, und das wird ja auch in dem Film klar, standet er auf verschiedenen Seiten. Ne? Sie hält weiter die Fahne hoch, der Body Positivity Bewegung, und du sagst, das war nicht gut für mich, ich will jetzt abnehmen. War das für das Gespräch schwierig, Laura?
Das hat das Gespräch tatsächlich für mich sehr aufwühlend und schwierig gemacht, weil ich gemerkt habe, sie sieht sich tatsächlich auf der anderen Seite als ich, nicht mit mir verbunden, sondern genau auf der anderen Seite. Ich habe den Eindruck gewonnen, es gibt in dieser Bewegung das Bild, entweder du bist dick und stolz und bist body positive, und sobald du aber abnehmen willst, bist du auf der anderen Seite. Bist du nicht mehr auf der guten Seite, da erliegst du der Diätkultur, da erliegst du Schönheitsnormen. Also ich habe mich immer gefühlt, als würde mir das unterstellt werden, dass ich das mache aufgrund von gesellschaftlichem Druck oder Zugehörigkeitsbedürfnissen.
So hat sie es ja so ein bisschen auch aufgesetzt. Sie hat ja schon gesagt, sie versteht dich. Und dass man eben auch ausgegrenzt würde, wenn man so dick ist, was sicherlich auch die Realität,
das ist der Fall,
die Realität ist, auf jeden Fall. Sie hat aber diesem Treffen zugestimmt. War das schwierig, sie zu treffen?
Es war im persönlichen Umgang sehr schwierig. Ich war auch furchtbar aufgeregt, weil ich genau wusste, dass das möglicherweise ein großer Knackpunkt ist in dem Gespräch. Ich habe ihr das gesagt, ich nehme an einmal die Positas-Programm teil und versuche Gewicht zu verlieren. Habe schon zu dem Zeitpunkt über 20 Kilo abgenommen gehabt. Dann hat sie das eben aufgenommen und mir in dem Gespräch aber im Grunde jegliche Hoffnung genommen und gesagt, das würde zu Essstörungen führen. Also hat Diäten im Grunde komplett verteufelt. Auf ihrem Instagram schreibt sie wörtlich, abnehmen bringt dich um. Als ein fetter Fakt in der Kategorie fette Fakten, die sie als Highlights in Instagram verlinkt hat, da steht, abnehmen bringt dich um. Und das fand ich eben eine interessante Perspektive, nachdem, was ich gehört habe aus der Klinik, was dem Ganzen komplett zuwiderläuft. Denn Adipositas hat ja äußerst viele Krankheitsrisiken. Wir sprechen von Tumorerkrankungen, wir sprechen von Blutzucker, Arthrose, wir sprechen von Gelenkverschleiß. Und alle Organe müssen ja permanent mit Hochdruck, mit dem Herzen versorgt werden. Und das ist ein großer Aufwand für den Körper, adipös zu sein. Und hast du schon mal einen adipösen Greis gesehen? Ich nicht.
Das stimmt. Du hast es ja gerade gesagt, sie hat dich einfach entmutigt. Sie hat ja gesagt, dass es eigentlich sinnlos ist, eine Diät zu machen, weil ihre Behauptung war, dass 98% da wieder rückfällig werden. Also bist du da vielleicht auch ins Zweifeln gekommen, weil sie war ja schon auch sehr überzeugend in ihrer Argumentation.
Das stimmt. Gut, ich war nach dem Gespräch sehr aufgefühlt. Das hat mich wirklich für Wochen noch beschäftigt. Ich habe dann auf Instagram mich auch an meine Follower gewendet mit der Frage, was sind eure Erfahrungen damit und kennt jemand, der da schon dran gescheitert ist oder dem das gelungen ist, Gewicht zu verlieren, so viel in dem Stil. Ich war sehr aufgewühlt, das Gespräch selbst hat mir viel abverlangt. Man sieht, wie ich da ununterbrochen am Kaffee trinke und meine Paprika esse und mich daran festklammer. Weil sie mir im Grunde jegliche Hoffnung genommen hat. Sie sagte ja, vielleicht hast du Glück, vielleicht bist du das Einhorn. Vielleicht
stimmt,
bist du die 2%.
Das ist so, als sei das ganz, ganz selten, dass jemand das schafft.
Denn wer seinen Lebensstil langfristig umstellt, sich gesünder ernährt, sich mehr bewegt, dann geht die Rechnung auf. Wenn man schafft, die Gewohnheiten so einzuüben und so zu festigen, dass die halten, dann hat das langfristig eine gute Chance, dass man es hält. Es scheitern aber natürlich viele daran, aber es geht im Grunde eigentlich nur darum, dass man nicht mehr Kalorien zuführt, als man verbraucht. Also es ist eine sehr simple Mathematik dahinter. Und ich habe es jetzt 5 Monate gehalten und bislang bin ich das Einhorn, ja.
Wie war denn das Feedback deiner Follower auf Instagram, als du diese Frage gestellt hast?
Es haben sich einerseits Menschen an mich gewendet, die mir Mut machen wollten, die gesagt haben, Laura, du nimmst jetzt erstmal ab, das ist jetzt gerade dein Step und als nächstes denkst du ans Halten. Und das ist die Challenge Nummer 2, aber du bist noch am Abnehmprozess, konzentriere dich darauf, bleib zuversichtlich. Und ich habe sehr viele positive Nachrichten bekommen, auch Leute, die sich durch den Aufruf gleich ermutigt gefühlt haben, mir ihre Bewunderung auszusprechen für das, was ich gerade mache und dass sie es gut finden, auch dass ich den Schritt gegangen bin. Und ich habe auch eine Person gehört, die tatsächlich gesagt hat, sie hat schon von Kleidergröße 48 auf 38 sich reduziert und hält das seit 25 Jahren. Also da habe ich auch jemanden in den DMs gehabt, der so eine Geschichte dann zu erzählen hatte.
Was ist mit dem Thema Jojo-Effekt? Das ist doch sicher trotzdem eine Angst, die bleibt ja bei jedem, der mal, und ich sage jetzt mal nicht, von so einem hohen Gewicht gestartet ist wie du, sondern auch Leute, die einfach mal ein paar Kilo zu viel hatten.
Davor habe ich auch hohen Respekt und ich habe jeden Tag Respekt vor dieser drohenden Gewichtszunahme. Ich nenne es jetzt lieber mal Respekt mehr als Angst. Davor hatte ich regelrechte Panik. Jetzt inzwischen ist es ein hoher Respekt, den ich vor diesem Thema habe. Ich weiß, dass ich mein Leben lang diese Erkrankung haben werde. Ich bin Adipositas betroffen, auch wenn ich jetzt 73 Kilo wiege. Und diese Krankheit ist chronisch, lebenslänglich. Und ich muss mein Leben lang jetzt auf mein Gewicht und meine Kalorienzufuhr, mein Lebensstil, meine Bewegung achten, jeden Tag. Und das ist jetzt meine Lebensaufgabe geworden. Wenn ich Glück habe, geht es mir in den nächsten 5 Jahren in Fleisch und Blut über. Dann kann man sich glücklich schätzen. Wenn man das 5 Jahre gehalten hat, sind die Aussichten ja gut, dass man diese Gewohnheiten so weit gefestigt hat, dass es so weitergehen kann. Ich bin jetzt erstmal zuversichtlich, dass ich das weiterhin schaffen kann. Aber klar, natürlich mache ich mir da Sorgen. Ich mache mir auch Sorgen, wenn ich mal über die Stränge schlage und irgendwie meine geliebte Pistaziencreme etwas zu viel einnehme oder so, dann mache ich mir auch meine Gedanken, ohne mich jedoch dabei zu verurteilen. Denn ich finde, das ist der falsche Weg. Sich zu schämen, sich zu verurteilen für Essanfälle oder solche Sachen. Scham ist nie ein guter Ratgeber und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Deshalb versuche ich da immer freundlich zu mir selbst zu bleiben.
Man sieht es im Film und auch manchmal habe ich in deinem WhatsApp-Status gesehen, dann bist du Rollschuh gelaufen, man sieht im Film dich Fahrrad fahren und dann denke ich so, oh ja, jetzt die Laura lässt jetzt so richtig krachen, die ist jetzt so ein bisschen auch wie befreit, ja, von den Kilos befreit, die kann sich bewegen. Ich habe schon das Gefühl, dass du das Leben richtig genießt.
Total. Also das war schon nach 20 Kilo Gewichtsabnahme krass, wie sich das Problem mit den Füßen, auf denen ich nicht mehr richtig stehen konnte, ohne Schmerzen, dass sich das dann schon entspannt hat. Im August konnte ich dann ein Kleid anziehen, ohne eine Radlerhose drunter zu ziehen. Meine Beine haben nicht mehr so aneinander gerieben. Ich konnte ja davor tatsächlich nicht mit nackten Beinen großartig weit laufen, weil die Oberschenkel sehr arg aneinander gerieben haben. Das hat sich dann auch sehr schnell entspannt. Ich wurde wieder beweglicher und das Krasseste, was mich am meisten berührt hat, ist, dass ich meine Beine überschlagen kann.
Stimmt, so sitzt du jetzt gerade vor mir.
Genau.
Ganz entspannt.
Ja, und das wäre für mein dickes Ich ein großer Flex, sagt man neudeutsch, gewesen.
Dickes Ich, jetzt hast du gerade diesen Film gemacht. Da beschäftigt man sich ja auch nochmal mit diesem ganzen Material. Du siehst dich nochmal, wie du vor einem Jahr gewesen bist. Wie war das jetzt, den Film zu schneiden, an dem Film zu arbeiten, deine ganze Entwicklung nochmal so Revue passieren zu lassen? Hat das was mit dir gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, als wir die Vorher-Nachher-Fotos montiert haben und die dann nebeneinander gelegt haben, die Vorher- und Nachher-Fotos. Das ist wirklich ein krasser Kontrast, auch wenn man den Film von vorne kennt und dann von hinten nochmal sieht. Ich habe das Gefühl, ich bin auch ein anderer Mensch geworden. Also ich war vorher eine andere Person und finde es wirklich krass, wie ich mich verändert habe, das so nochmal optisch serviert zu bekommen. Wir haben diese Vorher-Nachher-Fotos ja genau deshalb gemacht, um diesen Kontrast zu verdeutlichen. Das war emotional sehr überwältigend, auch im Schnitt. Ja, das kann ich sagen.
Isst du jetzt eigentlich anders als früher? Also achtest du mehr auf das, was du isst?
Ja, ich achte nicht nur darauf, was ich esse, sondern was mir über den ganzen Therapiezeitraum am meisten geholfen hat, ist zu fragen, warum esse ich? Denn das Warum ist immer das größere Problem als das Was gewesen. Ich esse halt jetzt vor allem Haferflocken und Gemüse, viel oft Pilze oder saure Gurken, Tomaten, sowas. Also ich esse jetzt viel weniger hochverarbeitete Lebensmittel. Naschen habe ich mir versucht, beinahe ganz abzugewöhnen. Das hat ganz gut geklappt. Aber es ging nie um das Essen, sondern es ging darum, was bedeutet das Essen für mich? Was ersetzt das Essen? Was ist mein eigentliches Bedürfnis hinter dem Essen? Ist es ein soziales Bedürfnis oder ein sozialer Hunger eigentlich? Oder ist es irgendwie ein Nähebedürfnis? Oder musst du vielleicht eigentlich nur was trinken? Dass ich alles pauschal mit Essen beantwortet habe, was in mir an negativen Gefühlen oder Bedürfnissen aufgekommen ist, das war der Fehler, an dem ich am meisten arbeiten musste. Und insofern, das verstanden zu haben, hat mir eigentlich am meisten geholfen.
Ja, Laura, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deinen Film, der wirklich tiefe und sehr intime Einblicke in so eine Zeit bringt. Essen oder Abnehmen, Lauras Diät-Challenge empfehle ich hier nochmal an dieser Stelle auf YouTube, im Channel MDR Investigativ und in der ARD-Mediathek. Zu sehen ab 6. Mai. Vielen Dank, Laura Krodel.
Dankeschön, Cecilia.
Damit verabschieden wir uns von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Haben Sie herzlichen Dank. Den Film Essen oder Abnehmen, Lauras Diät-Challenge, gibt es ab dem 6. Mai als Exactly auf YouTube im Channel MDR Investigativ und in der ARD-Mediathek. Von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint immer freitags alle 2 Wochen eine neue Folge, da wo Sie uns jetzt gerade hören und in der ARD-Audiothek. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Über Bewertungen, Kommentare, Feedback freuen wir uns immer. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Und auch in unserem Transkript ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 17. Mai, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in 4 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.